Also, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir sind ja in einer Folge über die Sendschreiben an sieben Gemeinden in der Offenbarung. Und wie ja wahrscheinlich die meisten schon wissen, ist das jetzt nicht gerade leichte Kost. Und diese Sendschreiben haben uns aber auch heute was zu sagen, auch wenn sie sehr traditionell daherkommen in vielen und fast alttestamentarisch wirken, aber sie sind ja sozusagen am Ende des Neuen Testamentes. Und die heutige Gemeinde, an deren Engel geschrieben wurde, ist Thyatira. Und sie geht los, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Also hier haben wir dieses traditionelle, alttestamentarische, was man häufig so gar nicht hört, wenn man sich mit dem Neuen Testament beschäftigt. Aber es ist auch für uns heute wichtig, was da drinnen steht. Und zwar geht es um Irrlehren in der Gemeinde und darum, was diese Irrlehren mit einer Gemeinde machen und wie Jesus Christus das sieht. Ja. Das sind freilich keine kleinen Irrtümer, um die es hier handelt, sondern diese Lehren stellen also schon mal eine fundamentale Abkehr von der messianischen Mission Jesu Christi dar. Und auch heutzutage, also beim Stichwort Irrlehren, wenn wir daran denken, was die Pandemie oder zuvor die Corona-Epidemie auch im christlichen Lager, in der christlichen Welt sozusagen ausgelöst hat, merkt man ja, dass man in vielem uneins ist und aufgrund der ja heute sehr schnellen Verbreitungsmöglichkeit solcher Meinungen über die sozialen Netzwerke ist das noch besonders krass, weil natürlich jeder Einzelne seine Meinung zu dem Thema sagen kann und sich dann auch Gruppen herausbilden. Und jeder, der da schon mal reingeschaut hat in solche oder manche dieser Netzwerke, ahnt oder weiß, wovon ich rede. Die meisten Auseinandersetzungen dabei bewegen sich im Rahmen ja, relativ differierender oder different herangehender, aber seriöser Auslegungen der Bibelworte. Aber manche gehen weit darüber hinaus. Und in diesen Fällen hat unser Gott, also unser dreieiniger Gott, der dann in diesen Meinungsäußerungen geschildert wird und in Anspruch genommen wird, natürlich nichts mehr mit dem Gott der Bibel zu tun. Und dann kann man wirklich von Irrlehren sprechen oder auch Häresie. Und genau das war der Fall in Thyatira, was Jesus tatsächlich sehr erzürnte. Und entsprechend furios beginnt dieses Sendschreiben und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ja, Jesu Augen können Liebe zeigen, so kennen wir ihn im Grunde genommen, aber sie können auch richten. Ja. Sie zeigen entweder das Feuer der Gnade oder das Feuer des Gerichts, je nachdem, was sie sehen. Die Augen wie Feuerflammen und die Füße wie Golderz, die sind bereits beim Erscheinen des Menschensohns, also Jesus Christus, im ersten Kapitel der Offenbarung beschrieben worden. Und dort heißt es also von Jesus, dass er der eine war, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand und gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Er hatte weißes Haar wie Schnee, seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes, glühendes Erz. Seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und all das beschreibt die unbegrenzte Machtfülle des Messias, vom alles durchdringenden Sehen bis zum schweren irdischen Schreiten. Und die Augen des Messias durchschauen alles und prüfen es. Und in diesem Sendschreiben weist Jesus also speziell auf diesen Aspekt seiner Person hin, während er beispielsweise für die Gemeinde in Smyrna, also manche werden wissen, dass ich da vor einem Monat drüber gepredigt hatte, da war er der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Auch das ist ein Bezug auf das erste Kapitel und damit stellte sich Jesus an die Gemeinde in Smyrna, stellte sie an seine Seite, also übte praktisch mit seinem ersten Satz schon mal Solidarität sozusagen. Das lässt jetzt erstmal nichts Ungutes für Thyatira ahnen, aber der Herr lobt diese Gemeinde zunächst erstmal im folgenden Vers. Das ist der sogenannte Richter, dahin muss ich ja. Na? Wohin, auf dem PC? Ah, ist ein zweiter, ja. Okay, danke. Das Lob, also was jetzt hier auch zu sehen ist, ist weitaus stärker als das für alle anderen Gemeinden. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ich kenne deine Werke, das sind also nicht Werke im Sinne der Werkgerechtigkeit nach dem Gesetz, sondern im Sinne des neuen Bundes des dreieinigen Gottes. Und drei der hier vier gelobten Werke gelten einzeln für die drei vorangegangenen Gemeinden. In Ephesos ging es um die Liebe, in Smyrna um die Geduld in der Anfeindung, in Pergamon um den Glauben und nun in Thyatira kommt der Dienst an den Geschwistern hinzu. Die Gemeinde, oder besser gesagt, wie wir noch sehen werden, ein Teil der Gemeinde hat offenbar den Geist des neuen Bundes verstanden und wächst darin auch stetig. Die neue Herrschaft zeigt sich, wie das Jesus selbst gelehrt hat, in einem neuen Lebenswandel, in Werken, welche die Vollkommenheit Gottes zum Ausdruck bringen. Und dabei geht es um das Wirken nach innen, also in die Gemeinde hinein und nach außen. Zu Jesus Christus hin Liebe gegenüber der Welt, Treue als Zeugen Jesu Christi, in der Gemeinde tätige Geschwisterliebe, außerhalb der Gemeinde, dort also leidensvolles Harren auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und Thyatira wird sogar Ephesus gegenüber hervorgehoben, bei denen die Liebe und die ersten Werke zurückgingen mit der Zeit. Hier nahmen sie sogar zu, sie sind mehr als die ersten. So. Und auf diesen guten Richterspruch trifft nun die Anklage hinein, die es in sich hat. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin, die lehrt und verführt meine Knechte, Huerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Mit Knechte sind hier die Männer und die Frauen in der Gemeinde gemeint, so heißt es auch in neueren Übersetzungen, das hier die Luther-Übersetzung. Aber man kann sagen, wow, das ist also schon mal eine mächtige Anklage. Isabel ist wohl ein symbolischer Name, der auf Angriffe auf das Gottesvolk im Alten Testament zu Zeiten der Könige erinnert. Das war damals eine phönizische Prinzessin, die Ahab, den König des Nordreichs Israel, heiratete. Sie verstärkte die Verehrung des Wettergottes Baal, der in ihrer Heimat der eigentliche Gott war, der Gott an sich. Ahab baute daraufhin einen Tempel für Baal, in dem er auch persönlich opferte. Diese Abkehr von Gott führte eine Generation später zur Auslöschung des Königreiches, so wie der Prophet Elia es dem Königspaar auch prophezeit hatte. Im Sendschreiben nun an den Engel von Thyatira wird der Name Isabel dem Vorbild folgend als Inbegriff für die Verführung zum Götzendienst benutzt. Es gibt in den anderen Sendschreiben weitere Namen, zum Beispiel Bileam, oder die Nikolaiten, die wohl verwendet wurden, um entsprechende Assoziationen, also zu Götzendienst und Unzucht, zu wecken. Die Begriffe Hurerei bzw. Unzucht bekommen auch eine symbolische Note. Prostitution meint dann, dass das Volk Gottes oder die Gemeinde den Umgang mit anderen Göttern zulässt. In dieser Weise wird der Begriff Hurerei auch später in der Apokalypse verwendet. Viele Ausleger fokussieren auf die wörtliche Bedeutung und diese wörtliche Bedeutung würde ja Sex meinen, meist verbunden noch mit Macht und Geld. Mike Bickle zum Beispiel schreibt in seinem Book of Revelation Study Guide, dass diese Botschaft von Thyatira war, sei den Ruf der Unmoral nicht länger zu tolerieren. Das ist zweifellos auch ein sehr wichtiger Aspekt, aber greift meines Erachtens zu kurz. Die Bibel lässt sich nicht auf moralische Fragen reduzieren. Es geht immer um das Verhältnis der Gläubigen zum dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Was hat es nun mit dem Essen der Götzenopfer zu tun, die da explizit genannt worden? Also es gab mal ein Apostelkonzil, darüber wird auch in der Apostelgeschichte berichtet und die hatten die vom Griechentum damals kommenden Christen von Lasten wie der Beschneidung befreit, aber es blieben notwendige Dinge gültig, nämlich, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopferfleisch und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch dafür bewahrt, davor bewahrt, dann tut ihr recht. Also dieses Götzenopfer ist nicht nur so ein lockerer Begriff, sondern das ist mal ganz explizit erwähnt worden, dass das auch Christen nicht gut steht. Und dieses Verbot scheint in Thyatira durch die Prophetin relativiert worden zu sein. Und diese falsche Lehre führte zu einem sehr lockeren Umgang mit heidnischen Gebräuchen, zu einer Relativierung der Bedeutung des Messias und zur Abkehr vom wahren Gott. Und das ist die eigentliche große Sünde, die hier angeprangert wird. Alles andere wird sich dann daraus ergeben haben. Auffällig ist, dass im Sendschreiben speziell erwähnt wird, dass Jesus Christus für seine Umkehr ihr eine Umkehr zutraute. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Also, dass er ihr die Möglichkeit gegeben hat, Buße zu tun, hört sich jetzt für uns nicht ungewöhnlich an, ruft der Herr doch selbst zur Buße auf. Allerdings muss man eben dieses Angebot auch aktiv annehmen und man muss es wollen. Ungewöhnlich ist in dem Spruch eher, dass im selben Vers, wo also diese Buße erwähnt wird, der Bußruf zugleich ergebnislos verhallt. Also Isabel will sich nicht bekehren. Es gibt Beispiele in der Bibel, wo jemand Buße tun wollte, aber nicht konnte. So Esau, der um eines Linsengerichts willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte und in der Bibel als Hurer und Gottloser bezeichnet wird. Und im Hebräerbrief heißt es dann, also im Neuen Testament, ihr wisst ja, dass er hernach verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Keinen Raum oder Zeit zur Buße zu finden, das ist hart. Und darum heißt es auch weiter im Hebräerbrief, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Versäume steht da und versäume, das beruht, bedeutet Zeit. Isabel will aber gar nicht Buße tun, die Jesus ihr ausdrücklich ermöglicht hatte. Jesus möchte ja, er will ja alle Menschen zur Buße rufen und zu sich rufen. Es gibt da im Matthäusevangelium diesen Spruch bezüglich Jerusalem. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Verkürzt könnte man sagen, wie oft habe ich gewollt und ihr habt nicht gewollt. Und so war es auch mit Isabel. Auf diese nicht wahrgenommene Chance folgt das Drohwort, das in diesem Fall zumindest für Isabel bereits ein endgültig zu verstreckendes Urteil ist, und die Bußzeit wurde nicht genutzt und ist nun abgelaufen. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben, ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken, und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jedem von euch nach euren Werken. Es beginnt mit siehe, das heißt, es kommt etwas Grundsätzliches, es wird ernst. Man könnte auch mit Galater 6,7 fortsetzen, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Jetzt nochmal zur Erinnerung, es geht hier nicht um einzelne Verfehlungen, um menschliche Schwachheiten. Es geht auch nicht im Vordergrund um moralische Fragen, sondern es geht um grundsätzliche Irrlehren, die in der Gemeinde in Thyatira um sich gegriffen haben und die durch die Prophetin, die ja selbst als Assoziation, als Symbolfigur hier dient, gelehrt wurden und offensichtlich weite Gemeindekreise erfasst hatten. Es geht letztendlich um Jesus Christus als Messias. Und er lässt es nicht zu, dass seine Gemeinde, die er sich mit seinem Blut erkauft hat, verdorben wird. Wo also eine falsche Lehre und damit falsches Leben in eine Gemeinde eindringt, wird der Herr kompromisslos Gericht üben. Dieses Drohwort hier in Vers 23 ist nun für uns wirklich nicht leicht zu lesen. Ja. Das Bett, auf das er sie wirft, wird ein Krankenlager, ein Siechbett, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Ihre Anhänger werden in eine große Trübsal und Drangsal gestürzt. Egal, was Isabel konkret getan hat, ihr Handeln führt in trostloses Leid für sie selbst, aber auch für ihre Anhänger. Aber für Letztere besteht immer noch Hoffnung auf Umkehr. Jesus sagt, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken, dann droht die Trübsal. Und das zeigt auch die Gnade von Jesus Christus, dass er geduldig ist, dass er lange zuwartet, dass er auch, sagen wir mal, Hinweise gibt, wie es ja hier in diesen Sendschreiben erfolgt ist. Und dass er also über einen ewigen Zeitraum oder fast ewigen Zeitraum eine Umkehr, eine Buße ermöglicht. So hier auch diesen Anhängern von der Isabel. Es handelt sich nun, muss man sagen, allerdings schon um ein Ultimatum hier in diesem speziellen Fall. Es ist keine Sache mehr von Verhandlungen. Ein klares Entweder-Oder, wie er auch in Psalm 2 verkündet wird. Psalm 2, der einen großen Zusammenhang mit diesem Sendschreiben hat, heißt es, so seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter, dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. So ist es auch in diesem Fall gemeint. Also die Umkehr, die Buße, die Jesus ja auch für sämtliche Anhänger Isabels anbietet, bringt Rettung, da Jesus noch unterscheidet zwischen dem Verführer und den Verführten. Und letztere haben jetzt hier in dem speziellen Fall also noch eine Chance. Jetzt kommt fast das Schwierigste, nämlich die Kinder. Was mit ihren Kindern gemeint ist, findet also sehr unterschiedliche Auslegungen, sagen wir mal, keine einheitliche. Frage ist immer, sind es die leiblichen Kinder der Isabel oder sind es ihre Anhänger, die sich nicht, wie von Jesus gefordert, von ihr abwenden? Ich neige zu Letzterem. Sie sind nun wohl nicht mehr die Knechte Jesu Christi, wie er sie bezeichnet hat, nicht mehr die Kinder unseres Vaters im Himmel, sondern endgültig Kinder der Irrlehrerin geworden. Solche Kindschaftszuschreibungen finden sich auch an anderen Stellen in der Bibel. So bezeichnet sich Paulus im Korintherbrief als der Vater der Gemeinde in Korinth, wenn er schreibt, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Jesus Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Jesus Christus durch das Evangelium. Und über Timotheus schreibt er, aus diesem Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und getreues Kind ist in dem Herrn. Paulus, der selbst ein Mensch war, macht als Lehrer die Gemeinde in Korinth zu seinen Kindern. So gesehen kann auch Isabel als Irrlehrerin ihre Anhängerschaft zu ihren Kindern machen, freilich anders als bei Paulus mit dem Resultat, dass diese von Jesus verstoßen werden können, wenn sie sich nicht bekehren. Jesus ist der Gemeinderichter, der erforscht und gibt, das heißt, der ermittelt und urteilt. Nieren und Herzen, das bedeutet Begierden und Gedanken. Das wird anfangs ja schon klar gemacht durch die Erwähnung der Augen wie Feuerflammen und der Füße wie Golderz. Er urteilt gerecht, er sieht genau hin und wird geben nach den Werken derer, die er sieht. Wir wissen, dass diese Werke nicht erretten können, aber Werke sind ein Kennzeichen der Errettung. In Matthäus spricht Jesus vom Salz der Erde, das seine Nachfolger sind, und vom Licht, das sie nicht unter den Scheffel stellen sollen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Werke folgen der Errettung, also sind nicht die Voraussetzung dafür. Und sie geschehen zum Lobe des Herrn. Die Rechtfertigung der Sünder durch Gott geschieht unabhängig von guten Taten, wenn sie an Jesus Christus glauben. Paulus schreibt an die Römer, wenn nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also das Adam, so sind auch durch die Gerechtigkeit des einen, das ist Jesus Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Nicht gerechtfertigt sind hier laut dieses Sendschreibens die einen, die nicht akzeptieren wollen, nicht an ihn glauben und wie im Falle der Gemeinde Thyatira falschen Göttern nachgehen und Irrlehren verbreiten lassen. Nun gab es aber offenbar einen kleinen Rest, der ja gelobt wurde in der Gemeinde in Thyatira, der den Irrlehren nicht folgte, und an den wendet sich das Schreiben jetzt. Euch aber, sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Jesus stärkt den Teil der Gemeinde, welcher diesen Anmaßungen widersteht. Der Ausdruck, die Tiefen des Satans erkennen, lässt ahnen, um welches Ausmaß von prophetischer Irrlehre es sich hier gehandelt hat. Es handelt sich möglicherweise um geheime Einsichten vermeintlicher Gläubiger, die ein tieferes spirituelles Leben verhießen. Und es gab damals so eine Lehre, dass Christen sich gefahrlos Satan nähern können und mit ihm Umgang pflegen, das zweifellos eine Irrlehre ist. Und die, an die Christus sich jetzt wendet, sagen von sich selbst, dass sie nicht die Tiefen des Satans erkannt haben. Sie bewahren sich also ein reines Herz für Jesus Christus. Dieser Teil der Gemeinde scheint nicht der bestimmende gewesen zu sein, eher ein Überbleibsel. Und in Vers 19 wurde dieser Teil auffallend gelobt. Der wurde zwar im Zusammenhang mit dem Lob nicht genannt, explizit, aber das Lob kann nur ihm gelten, gerade weil Jesus betonte, dass die Liebe zunimmt und die Werke immer größer werden, also genau umgekehrt, wie es zum Beispiel in der Gemeinde in Ephesus war, die er ja kritisiert hatte. Und er tröstet diesen Rest sehr stark sogar, indem er verkündet, dass er keine andere Last auf sie wirft. Das heißt, dass er nichts weiter von ihnen verlangt, als daran festzuhalten, was sie haben. Und zwar bis er wiederkommt. Und das trotz der Außenseiterrolle, die sie offensichtlich in ihrer eigenen Gemeinde haben. Was ist es, woran sie festhalten sollen? Das ist das ihm hingegebene reine Herz, der Glauben an ihn, ihre Treue, trotz der Bedrängung. So sprach er auch schon zu Smyrna, nur richteten sich die Bedrängungen in Smyrna von außen in die Gemeinde hinein. Und hier in Thyatira sind es Bedrängungen, die aus der Gemeinde herauskommen, vom irregeleiteten Teil und die anderen Gemeindemitglieder treffen, die Jesus hier erwähnt hat. Und bemerkenswert ist, dass er ja auch nicht verlangt, diese Gemeinde in Thyatira zu verlassen, oder er verlangt auch keinen Aufstand gegen die Irrlehrer, also dass sie dort wegzutun oder abzusetzen oder wie auch immer. Treue und Ausharren sind gefragt. Nicht der treue Teil wird gegen den Untreuen kämpfen, sondern der Herr macht das selbst. Also er wird sozusagen, wie man auch sagen kann, diese Gemeindezucht selbst übernehmen. Und der Kampf hat ein Ziel dieses treuen Teils, nämlich übrig zu bleiben, damit es weiterhin treue Christen in Thyatira geben wird. Da ist vom geistigen Wachstum dieses Restes die Rede, aber das ist eins der Werke, die ja ausdrücklich gelobt werden, weil sie ihre Taten und ihr Glauben wird mehr, ihre Liebe nicht weniger. Aber jetzt von der Expansion der Gemeinde ist nicht die Rede. Und er kündigt jetzt, das ist der letzte Folie jetzt, die großen Lohn an für die Treuen. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, wie die tönernen Gefäße werden sie zerschmissen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet und die Werke des Herrn bewahrt, zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus wiederkommt, dem wird er Macht über die Völker geben. Das bedeutet nichts weniger als Anteil am Gericht durch Jesus Christus über seine unbeugsamen Gegner. Die machtvollen Bilder vom eisernen Stab und dem Zerbrechen der Gefäße gewinnen jetzt durch den angekündigten Herrschaftswechsel in der Gemeinde eine individuelle Note. Der eiserne Stab ist natürlich zunächst eine Waffe, aber auch Symbol für die Macht der persönlichen Entscheidung, der Willensfreiheit, die letztendlich aus Gott kommt. Und die alten Gefäße stehen für die Kultur des Heidentums, das mit den Irrlehren zusammenhängt, welche dem neuen messianischen Geist nicht mehr standhalten werden. Und dieses Ritual war in der Antike weit verbreitet. Also zum Beispiel bei Thronfeierlichkeiten in Ägypten zerschmiss der König Töpfergeschirr symbolisch, um den Widerstand anderer Reiche zu brechen. Und hier aus dem Munde von Jesus gewinnt das nun eine neue Bedeutung. Und der Morgenstern, wir haben es ja vorhin im Lied auch gehört, die Venus, die kündet, wenn es noch dunkle Nacht ist, vom Anbruch des Tages, und das erste rötlich warme Licht verkündet den kommenden Tag Gottes, in welchen die Herrschaft des Messias vollendet wird. Am Ende der Offenbarung wird der Messias selbst Morgenstern genannt werden, und in diesem Titel ist das Volk Gottes, also sind die, die treu geblieben sind, eingeschlossen. Was hat das nun alles mit heute zu tun? Vielleicht ist es einfach gut, über ein paar Fragen zu dem Thema nachzudenken und darüber zu beten. Das Schreiben zeigt uns, dass wir als gläubige Christen klar an den Grundlagen unseres Glaubens festhalten müssen und jeder neuen, modernen oder sogenannten zeitgemäßen Lehre mit Misstrauen begegnen, wenn diese uns von Gottes Wort, der Bibel, von der Gemeinschaft mit den Gläubigen oder unserem grundsätzlichen Glaubensbekenntnis abbringen würde. Da heißt es, zu bewahren und auszuhalten. Aber was heißt das nun heute, aushalten, auch wenn sich der Geist der geistigen Verführung breit macht? Wo kommt Verführung her? Kommt sie aus der sogenannten Welt, von den Nichtchristen, wie es für Smyrna beschrieben wurde? Kommt sie aus dem Leib Gottes selbst, der weltweiten Kirche, der Gemeinde, wie es in Thyatira der Fall war? Was bedeutet das für die Ökumene? Mit wem kann man sich eins machen? Welche Denominationen oder einzelnen Gemeinden, Kirchen kommen der Einschätzung Thyatiras gefährlich nahe? Ist es der Zeitgeist, der beständig versucht, dem Heiligen Geist den Rang abzulaufen und sich in die Kirchen und Gemeinden einschleicht? Ist es das, dass große Teile der Kirchen Gott und seine Worte vergessen zu haben scheinen, wie deren eigene Äußerungen nahelegen? Ist es die Politisierung und Selbstsäkularisierung statt geistiger Erneuerung und Mission? Ist es, dass unser Herr Jesus Christus mehr und mehr als ein freundlicher, guter Mensch dargestellt wird und nicht als mächtiger Gottessohn, als Retter und Erlöser? Und dass die Botschaft vom richtenden Gottessohn weithin nicht mehr verkündet wird, weil man niemanden damit erschrecken will? Schwierige Fragen, die nicht leicht und sicher auch nicht endgültig zu beantworten sind. Das werde ich jetzt hier auch gar nicht versuchen. Aber was gibt es Positives für uns? Das Buch der Offenbarung soll ja die Gemeinde Jesu zurüsten und inmitten von Anfechtung und Druck mit der Zuversicht trösten, dass der Herr seine Verheißung vollständig erfüllen wird. Es soll uns nicht entmutigen und auch nicht deprimieren. Was uns also dieser Sendbrief an Positivem vermittelt, ist, dass es zuvörderst auf unsere persönliche Treue zu unserem Herrn Jesus Christus ankommt und er ausdrücklich dazu auch in bedrängende Situationen ermuntert. Auf die Treue kommt es an, auch in mühseligen Zeiten, wo das Herz vielleicht nicht mehr brennt, alles schwer und zäh erscheint, Lähmung sich ausbreitet, man in Bedrängung ist. Gerade da ist Treue angesagt, daraus erwächst dann alles wieder neu. Wir müssen nicht offensiv gegen die Irrlehrer und Verderber kämpfen, so wie der gute Rest in Thyatira nicht gegen Isabel kämpfen musste. Auf unser Herz kommt es an. Aber wir müssen das bewahren in rauen Zeiten. Wolf Biermann singt, du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Wir müssen das, was wir haben, festhalten, bis er wiederkommt. Dazu gehört Vorsicht im Umgang mit Irrlehrern und falschen Propheten. Dabei sind wir zur Liebe und zum Dienst, zum Glauben und zum standhaften Ausharren aufgerufen, so wie der Herr es am treuen Teil der Gemeinde lobt, und wir sollen dabei wachsen, denn unsere letzten Werke sollen mehr sein als die ersten, und dann wird Jesus für uns seine Verheißungen wahrmachen. Amen.